zwischen Purpose und Profit. Wie geht Marke heute? Dazu sprechen wir mit Martin Höfeler, CEO von Armed Angels.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Dr. Saskia Diehl.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Ich bin Saskia Diehl und habe heute einen ganz besonderen Gast, den Brand Manager of the Year, Martin Höfeler. Er ist CEO von Armed Angels, der Fashion Brand, die schon seit 2007 ökologisch und sozial einen echten Unterschied macht. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo Saskia, ich freue mich auch, vielen Dank.
Zuerst möchten wir dich natürlich etwas kennenlernen, Martin. Heute bist du CEO von Armed Angels, das haben wir schon gelernt, aber wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute stehst?
Ich glaube, meine Geschichte ist so, dass ich wusste schon relativ früh, dass ich mich selbstständig machen wollte. Ich habe Betriebswirtschaft in Köln studiert. Ehrlicherweise nur, um meinen Eltern das Gefühl zu vermitteln, ich hätte was Ordentliches gemacht, bevor ich mich tatsächlich dann in die Selbstständigkeit begebe. Und habe während dieses Studiums den Anton kennengelernt. Wir haben zusammen, würde ich mal sagen, eine Leidenschaft entdeckt, die wir teilen. Wir wollten ein Unternehmen gründen. Aber gleichzeitig wollten wir einen gesellschaftlichen Mehrwert geben und wir wollten der Welt beweisen, dass die Kombination aus beiden tatsächlich möglich ist.
Okay, super spannend. Meine Frage, du hast es jetzt gerade so erzählt, aber wie kamt ihr denn überhaupt dazu? Gab es da einen spezifischen Moment, an dem du festgestellt hast, du möchtest etwas Soziales machen, du möchtest moderadikal denken? Wie kamt ihr denn überhaupt dazu?
Ich kann mich an mehrere Momente erinnern, natürlich, aber ich glaube, erstmal grundsätzlich ist das so, dass ich dankenswerterweise, der Anton auch, ein gutes, werteorientiertes System irgendwie mitbekommen haben. Ja. Und ich glaube, das ist für alle Entscheidungen im Leben irgendwie das Wichtigste, ja, so der eigene innere Kompass, was ist richtig, was ist falsch, was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Grundlage. Und das hat dann da auch dazu geführt, dass, wie ich ja schon gesagt habe, wir beide uns unbedingt selbstständig machen wollten, unglaublich viele Ideen im Kopf hatten und diese Ideen ausgetauscht haben in Köln, in einem Büro, was uns zur Verfügung gestellt wurde, zum Lernen überhalb der Mittelstraße. Die Mittelstraße, für diejenigen, die Köln jetzt nicht so gut kennen, ist vielleicht die luxuriöseste Einkaufsstraße, die Köln hat. Und man sieht unglaublich viel. Man sah so von oben herunter auf sehr viele Menschen, die über diese Straße gehen, mit den unterschiedlichsten Einkaufstüten, mit den unterschiedlichsten Logos drauf. Und wir mit unseren Ideen und unseren Werten und unserer Haltung haben uns gefragt, ja, das ist total toll, diese ganzen Marken stehen alle für etwas, aber welche davon steht denn für eine positive Veränderung, für irgendwas, wo man halt sagt, okay, das ist etwas, was der Gesellschaft einen Mehrwert bringt und wie viele davon stehen nur in Anführungsstrichen für, das ist schön, das ist Status, das ist Luxus für ich sag mal so eher, ja, also ich will es nicht falsch ausdrücken, aber die oberflächlichen Werte, aber was ist denn mit dem, was halt so, ja, was drinnen passiert, was ist mit den inneren Werten? Das war für uns ein ganz wichtiger Moment, glaube ich, sonst würde ich mich 18 Jahre später wohl kaum noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, okay, das ist das, was wir anders machen müssen. Wenn wir ein Unternehmen gründen, wenn wir eine Marke machen, dann muss das etwas sein, was kreativ ist, damit uns nicht langweilig wird, dann muss das etwas sein, was mit einem Produkt zu tun hat, das man anfassen kann. Und es muss etwas sein, was mit einem gesellschaftlichen Mehrwert irgendwie zusammenhängt. Und nur dann passt das zu unseren Werten und nur dann können wir uns auch für die nächsten 50 Jahre, in denen wir das vielleicht machen, jeden Abend stolz in den Spiegel, in die eigenen Augen gucken. Und das war für uns wichtig. Ja? Und das, glaube ich, verbinde ich zumindest mit diesem Moment, wo wir da überhalb der Mittelstraße waren und da runtergeguckt haben und gesagt haben, okay, hier müssen wir machen eine Marke, die anders ist.
Wow, das heißt, bei euch war ganz am Anfang war die Haltung, die ihr zwei raushören, und der Wille, etwas zu verändern. Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass ihr euch mit Fashion beschäftigt? Ihr hättet jetzt auch Spülmittel machen können oder Food oder sonstige Themen. Wieso ausgerechnet Fashion?
Einer der Gründe war eben, wir waren überhalb der Mittelstraße, da war eben viel Fashion, Bekleidung, Mode. Das zweite war eben, dass uns, glaube ich, einfach gefühlt wichtig war, etwas Kreatives und mit einem Produkt zu tun zu haben. Etwas, wo einem nicht so schnell langweilig wird, wo nichts eintönig ist und wo man auch irgendwie ständig und stetig verändern kann. Und das ist eben in der Mode so. Ich finde, das ist auch eine der Eigenschaften, die die Mode hat und die sie auch bis heute spannend macht. Es ist kontinuierlicher Wandel. Ja? Also die Mode bleibt nicht stehen. Die Mode hat in vielen Punkten auch immer eine Vorreiterstellung eingenommen für gesellschaftliche Themen, die dann über Mode als Ausdruck der Überzeugung nach außen getragen wurde. Ne? Also da gibt es sehr viele berühmte Beispiele in der Geschichte, wo Mode einfach so gehandelt hat. Und ich finde, ja, das war irgendwie, waren das die Punkte, weshalb wir das gemacht haben und eben kein Spülmittel, weil Spülmittel dann doch vielleicht auf Dauer ein bisschen langweilig gewesen wäre.
Ist auch schon mal ein cooles Produkt, das auch durchaus emotional besetzt ist, das Thema Mode. Aber jetzt sprechen wir vielleicht erstmal darüber, was ihr anders macht. Ihr steht ja wie kaum eine andere deutsche Modemarke für konsequent unternehmerische Verantwortung, seien es die Materialien, die ihr einsetzt, faire Produktion oder die Lieferketten. Wie setzt du denn diesen Anspruch, diese Werte bei euch um, in der Unternehmensführung und auch im Team? Wie geht ihr daran?
Ich würde sagen, dass das bei uns einfach aus dem Inneren herauskommt. Das, was ich irgendwie mitbekommen habe, was mein Werteverständnis geprägt hat, das hat sich natürlich erweitert über das, was man irgendwie lernt, auch miteinander in so einem Unternehmen lernt. Aber die Werte waren schon immer eigentlich das zentrale Mittel, um hinterher Entscheidungen zu treffen. Das ist auch jetzt, 18 Jahre danach, so, dass wir unsere Kultur, unser Werteverständnis gemeinsam erarbeitet haben. Hier als ganz zentraler Punkt ist im Recruiting. Das steht hier an den Wänden. Es gibt hier Events, die damit zusammenhängen. Also dieses Wertesystem jedem nahezubringen, der hier auch dazukommt, das ist ganz zentraler Punkt hier für uns und ist eigentlich Leitplanke für unsere Entscheidungen, so würde ich es mal sagen. Ja, also wir wissen ja nicht alles. Ne? So, dieses Unternehmen ist nicht am Reißbrett entstanden. Hier sind nicht 15 langjährige Berater oder Profis aus Marketing und Produkt zusammengekommen, die gesagt haben, wir machen uns selbstständig, sondern hier sind zwei Studenten, die wirklich überhaupt keine Ahnung von gar nichts hatten, haben etwas angefangen aus dem puren Willen und der Überzeugung heraus, dass man doch Dinge besser machen kann. Und wir mussten uns alles irgendwo selber beibringen. Natürlich haben wir über die Zeit hinweg dann Leute eingestellt, die das auch besser wussten in vielen Teilen. Aber dennoch ist die Kultur hier, wenn wir was nicht wissen, müssen wir es lernen und dann müssen wir es uns erarbeiten. Und dann gibt es immer wieder Probleme und Herausforderungen, wo man sich fragt, geht man jetzt rechts rum oder links rum oder geradeaus oder muss man einen Schritt zurück machen? Und ich glaube, dass diese Werte, die wir hier seit Tag 1 eigentlich haben und verfolgen, die lenken uns bei diesen Entscheidungen. Die lenken uns dabei, können wir das jetzt wirklich machen oder nicht? Sollten wir das tun oder sollten wir was anderes machen? Die werden eigentlich immer zu Rate gezogen, sage ich mal, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist ein unglaublicher Mehrwert, weil das so von innen herauskommt. Und irgendwann, wenn ein Unternehmen wächst, dann hat man ja nicht mehr alles unter Kontrolle. Also man kann ja nicht mehr überall Teil davon sein. Wenn aber jeder, der hier arbeitet, jede Mitarbeiterin, die hier irgendwo dabei ist, diesen Wertekompass hat und teilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, dass die in die Richtung des Unternehmens und vor allem ja der Marke gehen, die wir ja auch nach außen bringen wollen, sehr hoch. Und ich glaube auch, das ist etwas, was uns besonders macht, dass das, was wir hier innen leben, mit dem, was wir nach außen darstellen, übereinstimmt.
Vielleicht machen wir es jetzt mal ganz konkret, was du gerade sagtest, eure haltungsgetriebene Unternehmensführung, an einem Beispiel. Was heißt das genau für euch beispielsweise für die Produktion eurer Kleidung? Wie überträgt sich die Haltung darauf?
Wir wollten von Anfang an sicherstellen, zu wissen, wo wird was produziert. Man denkt, das ist doch selbstverständlich, ist es nicht. Die Modeindustrie ist über 50, 60, 70 Jahre immer weiter weg vom Konsumenten gegangen und hat sich auch immer mehr Middlemen dazwischen geholt, die im Prinzip nur noch einen Teil der Produktionskette transparent machen. Das heißt, viele Unternehmen, viele Marken, die hier in Deutschland oder Europa oder weltweit irgendwas verkaufen, wissen zum Teil überhaupt nicht, wo die Dinge produziert werden oder wie die Dinge produziert werden. Und selbst wenn sie dann wissen, wer das Endprodukt macht, dann wissen sie noch lange nicht, wo der Stoff herkommt oder das Garn herkommt oder. Das heißt, das war für uns erstmal das erste Anliegen, dass wir wirklich eine transparente Lieferkette haben, dass wir wissen, wo was herkommt und wie etwas produziert wird. Das zweite ist, dass wir, also ich sage das mal platt, ich habe zumindest mal den Anspruch, wenn ich in eine Produktionsstätte reingehe und mir ist über diese ganzen Jahre natürlich bewusst, wie privilegiert wir hier sind und was eben auch der Job eines oder einer Näherin ausmacht, dass das zwei unterschiedliche Punkte sind, ne? Also das eine ist halt irgendwie ein Bürojob und man darf denken und nach vorne gehen über Markenführung und woanders macht man halt eben kontinuierlich die gleiche oder eine stetig wechselnde Naht eines T-Shirts. Das sind komplett unterschiedliche Jobs. Und dennoch, finde ich, muss der Anspruch sein, dass man das Gefühl hat, wenn man in eine Produktionsstätte reingeht, man in dieser Produktionsstätte den Job auch machen würde.
Mhm.
Ja, also das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und so einen Job einer Näherin oder eines Nähers sehe und ich würde mich da nicht selber hinsetzen, weil ich irgendwie über Akkordarbeitsinstrumente wie in Verrückter getrieben werde oder überall nur extrem laute Musik ist, damit bloß keiner müde wird oder die Leute nicht auf die Toilette gehen dürfen, weil die Zeit zu kostbar ist oder Notausgänge verschlossen werden oder sowas. Das sind das für mich alles Zeichen, da habe ich keine Lust zu arbeiten. Und wenn ich da nicht arbeiten würde, würde ich das auch keinem anderen zumuten wollen. Und ich glaube, das ist ja auch sowas, was aus der eigenen Haltung herauskommt. Da gibt's nicht nur Zertifikate, sondern ich finde, es hat auch ganz viel mit eine Eigenwahrnehmung zu tun und wie will man andere Menschen um sich herum behandelt wissen, oder? Und und das Gleiche ist dann auch irgendwie auf dieses ganze ökologische und den ökologischen Fußabdruck bezogen. Ich habe gerade in den ersten 10 Jahren bin ich selber viel gereist. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in Indien war, auf dem Baumwollfeld. Damals habe ich mit einem Reporter zusammen eine Dokumentation darüber gemacht, wie der Unterschied zwischen fair gehandelter oder fair trade zertifizierter Baumwolle und konventioneller Baumwolle ist. Und dann haben uns die Kinder der indischen Bauern, die wir besucht haben, auf diesem konventionellen Baumwollfeld, haben uns Wasser angeboten. Das haben die aus einem Brunnen herausgeholt, der 100 Meter entfernt war von dem Feld, wo der Vater die Baumwolle angebaut hat. Da war so unglaublich viel Kontamination, da schwamm so viel Zeugs in diesem Wasser, da konnte man kaum durchgucken. Ja? Die Guides, die uns damals da irgendwie hingeführt haben, haben gesagt, auf gar keinen Fall trinken, hier ist eine frische Flasche. Ja? Und wir haben dann den Vater gesehen, wie er mit nackten Füßen und keinen Handschuhen und so auf dem Rücken eine Flasche hatte und da irgendwie so ein Schädlingsbekämpfungsmittel gesprüht hat und auf der Flasche hinten drauf war so ein Totenkopf mit so einem X durch. Die Vorstellung, dass da jemand ist, der unwissend irgendwelche giftigen Chemikalien versprüht, völlig ungeschützt und noch schlimmer hinterher diese Chemikalien irgendwo ins Grundwasser gehen und die eigenen Kinder das hinterher wieder hochpumpen und keine Ahnung davon haben, was sie da eigentlich zu sich nehmen. Uns aber ein informierter Guide sagt, auf gar keinen Fall anfassen, das hat mich so beschämt, dass ich gedacht habe, sowas, das darf einfach bei uns nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir die Umwelt zerstören, dass wir aber vor allem auch Menschen in so einer Kette gefährden, weil wir sagen, das T-Shirt muss leuchten oder da muss hinterher irgendwie, da muss ein reflektierender Streifen drauf sein oder sowas. Das sind einfach Dinge, die passen nicht zu unseren Werten, die passen nicht zu unserer Überzeugung und ich bin stolz darauf, dass wir eben, das ist jetzt wahrscheinlich 16 Jahre her, schon damals uns entschieden haben, okay, wenn wir etwas machen, dann müssen wir das hinterfragen. Wir müssen es anders machen und wir müssen auch irgendwie gucken, dass das zertifiziert ist, beziehungsweise so gemonitort und kontrolliert wird, dass das nicht wieder auftauchen kann. Oder ich meine, ganz ausschließen kann man sowas nie, das muss einem auch bewusst sein. Da gibt es keine Garantien, es gibt immer Dinge, die falsch laufen, aber man muss sie mitbekommen und muss dafür sorgen können, dass sie sich ändern.
Also was ich daraus lernen oder für mich ziehen würde, ist, dass eigentlich für eine solche Haltung verschiedene Dinge wichtig sind. Das eine ist erstmal Wissen, was passiert da eigentlich, wie sind solche Bedingungen. Und das zweite ist auch Empathie, sich hineinfühlen, was bedeutet das für die Menschen, die in solchen Produktionsbedingungen beispielsweise arbeiten. Wie du gesagt hast, Perspektivwechsel, würde ich das eigentlich machen. Ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt, wenn ich so eine Hose anziehe, wir reden ja sehr häufig von Fast Fashion, dass ich überhaupt weiß, was geht mit dieser Produktion dieser Hose einher. Und daher auch meine Frage, seht ihr es auch, eure Marke, hat diese Marke auch den Anspruch einer gewissen Aufklärung eurer Konsumenten? Wie würdest du das sehen? Oder sagst du, es reicht uns, wenn wir einfach bei uns die Produktionsbedingungen verändern? Fertig.
Sicherlich hat unser Unternehmen auch die Aufgabe, der Aufklärung. Ich glaube, die Modeindustrie hat mit diesen 50 Jahren, in denen Produkte immer weiter weg produziert werden, auch dafür gesorgt, dass das keiner weiß. Ja, also ich sag mal, ja, Made in muss irgendwo jetzt an einem Care-Label drauf sein. Das hat immer irgendwie auch einen Geschmack, je nachdem, was da draufsteht. Dennoch haben Marken, Unternehmen, die Industrie hat das sehr gut hingekriegt, dass das nicht der zentrale Punkt war in Konsumentengehirnen, sage ich mal, oder Aufmerksamkeit. Ja, also das wurde versteckt. Also ja, wir haben die Notwendigkeit aufzuklären. Wir haben aber auch die Verantwortung natürlich, die Dinge besser zu machen. Und das kommt einfach aus der Haltung heraus. Also das kommt nicht, weil das von uns jemand verlangt, vor allem nicht seit 18 Jahren verlangt hat, sondern das kommt aus der eigenen inneren Überzeugung heraus. Das heißt, wir würden uns ja selbst verraten, also unsere eigene Überzeugung eigentlich verraten, wenn wir nicht darauf achten würden und wenn wir nicht dafür arbeiten würden, dass die Dinge bei uns so laufen, wie sie unserer Meinung nach laufen sollten. Und ich glaube damit kommt man dann auch wieder zu diesem Thema Marke. Das Wichtigste an Marke ist ja Vertrauen. Und das möchte ich auch. Ich möchte, dass die Menschen, die unsere Produkte kaufen und unsere Marke stolz tragen, dass sie uns vertrauen können. Ich will, dass sie eigentlich wissen, da draußen gibt es ein Problem, aber diese Marke nimmt uns das Problem ab.
Okay. Vielleicht sprechen wir auch mal kurz über so ein bisschen die Kernfrage bei einem Social Business. Inwiefern sind eigentlich die verschiedenen Zielsetzungen vereinbar? Also ein Beispiel, wir lesen immer von diversen Zahlen im Bereich Mode, beispielsweise die deutschen Verbraucher und Verbraucherinnen kaufen 60 Kleidungsstücke im Jahr. So, das wird als Zahl zitiert und auch angeprangert, um auch Bewusstsein dafür zu bekommen, braucht man das denn wirklich? Ist das aber nicht eine Haltung, die eigentlich gegensätzlich zu dem ist, was man eigentlich möchte, nämlich Kleider verkaufen und damit auch möglichst viele? Wie seht ihr das, diesen Spagat zwischen den beiden Zielsetzungen?
Also vielleicht fangen wir mal vorne an. Also ich würde das gerne einmal klarstellen, so wir sind kein in dem Sinne Social Business, sondern wir wollten von Anfang an ein For-Profit-Business sein. Ich glaube persönlich an die Kraft von Wirtschaft für Veränderung. Ja, also ich bin nicht der Meinung, ich habe früher auch in NGOs gearbeitet und ich glaube, das hat alles irgendwie seine Berechtigung, aber ich glaube, das System muss von innen heraus verändert werden. Da kann man nicht sagen, wir heilen das über Spenden oder wir heilen das über Non-Profit-Organisationen, die dann ein bisschen was von dem, was kaputt gemacht wird, irgendwie wieder heilen, sondern ich glaube, das muss aus dem, wie wir wirtschaften, herauskommen. Und zweitens glaube ich, dass monetäre Aspekte, die Möglichkeit, MitarbeiterInnen einzustellen, zu bezahlen, auch mehr zu bezahlen, ja, oder ein wachsendes Gehalt zu zahlen, genauso wie auch Profitabilität eines Unternehmens extrem wichtig sind. Also ich würde das nicht tauschen wollen. Ich bin der Meinung, man kann mit dem, was man verdient, das ist auch irgendwo ein Zeichen davon, dass wir als Unternehmen unseren Job gut machen und wie wir das einsetzen, damit kann man sehr viel tun und sehr viel verändern. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass Profit nicht maximiert werden muss. Und ich glaube, das ist das, was halt auch falsch läuft. Ja, also ich glaube, die meisten Unternehmen haben eigentlich nur das Ziel, ihren Profit zu maximieren, den Shareholder Value zu maximieren. Und das sehe ich halt nicht so. Ich denke, in einem Unternehmen und gerade bei uns sollte es mehrere Dinge geben, die vielleicht auch, ja, die halt gegenläufig sein können. Ja, diesen Spagat, den du ansprichst, der passiert auch bei uns, weil mehr Nachhaltigkeit bedeutet ehrlicherweise weniger Profitabilität, ja, und andersrum. Und ich denke, diese Balance, das auszubalancieren, das ist es eigentlich, worum es geht. Und deswegen sind wir nicht für Profit Maximization angetreten, sondern für Impact Maximization. Und ich glaube, das ist schon ein riesiger Unterschied zu dem, was ansonsten passiert. Und wenn wir jetzt konkret auf diese 60 Kleidungsteile und was irgendwie uns da auch vorgemacht wird eingehen, dann ist natürlich die Wahrheit, niemand braucht 60 Kleidungsteile, Punkt. Ja, und das ist ja auch noch der Durchschnitt. Das heißt, es gibt Leute, die kaufen 15, es gibt aber auch Leute, die kaufen 150. Wer braucht 150 Kleidungsteile im Jahr? Das ist absoluter Irrsinn. Ja, diese Industrie, die irgendwie ja auch seit 20, 30, 40 Jahren immer schneller und immer günstiger geworden ist, uns vormacht als Konsumenten und Konsumentinnen. Ne? Also das ist das große Problem. Mode ist schon immer Ausdruck der eigenen Persönlichkeit gewesen. Und wenn wir vorgemacht bekommen, durch Medien, durch die Unternehmen, durch Social Media, dass eigentlich, um cool zu sein, wir ständig etwas Neues brauchen. Heute ist es das, morgen ist es was anderes. Das, was es gestern war, ist morgen schon einfach out. Ja, das führt halt dazu, dass man das Gefühl hat, man müsste ständig neue Produkte kaufen, die dann auch noch so günstig angeboten werden, dass das überhaupt auch ermöglicht wird. Und ich glaube, dieser Mechanismus, der ist, ich sag mal, das ist der Ursprung des Bösen in unserer Industrie. Ja? Also das ist wirklich, das ist das, was wir auch bekämpfen müssen. Das ist das, was falsch ist. Also Bekleidung an sich ist nicht falsch, aber dieser ständige, stetige 2-Wochen-Trendrhythmus, das ist absolute Katastrophe.
Wie geht ihr denn dann mit dem Thema Fashion-Trends um? Also genau das, was du sagtest, was ja den Konsumenten suggeriert wird, sie müssen jeden Trend mitmachen. Alle 8 Wochen gibt es irgendwie was Neues. Die Kollektionszyklen werden immer schneller. Wie geht ihr ganz konkret beim Design eurer Kollektion mit diesem Thema um?
Vielleicht nochmal zurück von vor 18 Jahren. Da, so sind wir auch angetreten. Es gab auch damals schon Unternehmen und auch, ich sag mal, Bekleidungsunternehmen, die durchaus das Thema Nachhaltigkeit für wichtig erachtet haben und danach gehandelt haben. Aber wir hatten immer das Gefühl, man muss sich entscheiden, entweder schön oder nachhaltig. Und wir sind davon überzeugt, dass es nur zusammengeht. Ja? Also wir können nur Menschen überzeugen davon, dass Nachhaltigkeit das Richtige ist, indem wir Produkte machen, die auch begehrlich sind. Man will diese Entscheidung nicht treffen. Als Konsument will man nicht die Entscheidung treffen, ich sehe entweder gut aus oder ich bin nachhaltig. Das ist falsch. Es muss einfacher gehen. Es muss so sein, dass es bequem ist. Es muss möglich sein zu sagen, hey, wow, ist das ein tolles Teil. Ach, und es ist auch noch nachhaltig, na umso besser. Damit muss man als erstes mal reingehen. Wie wir mit den Trends umgehen, ich würde mal sagen, wir ignorieren die kurzfristigen und achten auf die langfristigen. Begehrlichkeit entsteht auch im Zeitgeist. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir im Zeitgeist sind, dann fehlt unseren Produkten die Überzeugungskraft, die es braucht, um Nachhaltigkeit wie so ein trojanisches Pferd eben auch irgendwie mit da reinzubekommen. Also das ist uns schon auch wichtig, ja. Also wir wollen Mode machen. Wir wollen, dass das Produkt cool ist. Wir wollen Menschen überzeugen. Und deswegen muss das immer im Zeitgeist sein. Es muss immer contemporary sein, wie man so sagt.
Also das, was du gerade geschildert hast, wie ihr damit umgeht, zeigt ja eigentlich, dass ihr diese alte Dichotomie, die auch den Konsumenten beigebracht wurde, entweder oder, entweder schön oder nachhaltig, entweder profitabel oder nachhaltig, aufhebt und sagt, nein, das Produkt muss begehrlich sein. Das ist das Erste und es muss ein spannendes, attraktives Produkt sein und Nachhaltigkeit ist ein absoluter Bonus. Ja, und eine Selbstverständlichkeit, das finde ich toll, auch im Bereich, und bei deiner Erklärung zum Thema Social Business. Ihr seid profitabel mit einer nachhaltigen Markenstrategie und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau diese Erfolgsbeispiele richtige Leuchtturmfunktionen eben für andere Unternehmer haben. Vielleicht kommen wir da auch mal zum eingangs erwähnten Gewinn. Du hast ja eine Auszeichnung erhalten. Du bist als Brand Manager of the Year ausgezeichnet worden. Wie war deine Reaktion? Hat dich das erstmal überrascht? War das dir vollkommen klar? Wie siehst du dich als CEO, Gründer, ja, und Brand Manager?
Ja, das hat mich überrascht. Ich habe mich gefreut. Ich finde es toll. Es hat mich auch überrascht, weil wir uns ja für nichts beworben haben, sondern wir einfach aus der Jury heraus, wie ich es verstanden habe, intern nominiert waren. Ich finde das toll. Ich finde es besonders toll, weil erstens, ich glaube, kein Brandmanager bin. Ja, also ich wüsste, also sagen wir mal, mindestens nicht im klassischen Bereich. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe nicht die Agenda, ich habe nicht dieses erstens das, zweitens das, drittens das. Auch da kann ich nur sagen, kommt es aus der inneren Haltung heraus und dem immer wieder überlegen, okay, was müssen wir als nächstes tun? Jedes Mal, wenn wir mit etwas gescheitert sind, haben wir uns gefragt, warum und wie können wir das beim nächsten Mal besser machen? Und dieses stetige Lernen und dabei gleichzeitig auch die Haltung nicht zu vergessen und auch die Haltung in der Kommunikation nicht zu vergessen. Ich finde das ganz toll, dass das ausgezeichnet wird. Also es freut mich.
Herzlichen Glückwunsch. Und auch wenn du sagst, du bist kein Brand Manager, bist du. Ja, du hast das getan. Ich verstehe es aber so, du bist das nicht sozusagen qua Lehrbuch, sondern wieder am Anfang war die Haltung. Ja, so wieder aus der Haltung heraus hast du Dinge richtig gemacht, die dazu führen, dass Angel so eine tolle Marke geworden ist. Und wenn wir über Markenführung sprechen, können wir vielleicht in eurem Fall auch mal über Vertrauen sprechen. Du hast es vorhin schon erwähnt, wie wichtig Vertrauen in der heutigen Zeit ist. Wie geht ihr mit dem Thema Vertrauen um? Wie bearbeitet ihr das? Wie steuert ihr das? Was ist euch da wichtig?
Speziell war das ja jetzt bezogen im Bereich Vertrauen unserer Kunden, Kundinnen. Ich glaube, das, wie ich gesagt habe, macht irgendwie eine Marke aus. Ich glaube, man muss einer Marke vertrauen können für das, was sie sagt. Sobald das verletzt wird, ist das für eine Marke gefährlich. Weil im Endeffekt kauft, würde ich sagen, jeder Mensch, der ein Markenprodukt kauft, nicht nur das technische Produkt alleine, sondern immer ein Stück weit eben auch die Marke, die Überzeugung, das, was dahinter steckt, dass man damit auch nach außen verkörpert. Wenn man dieser Marke nicht mehr vertrauen kann, warum sollte ich den Preis dafür bezahlen? Wir haben von Anfang an irgendwo gedacht, okay, wir gehen da ein Thema ein, was extrem kompliziert und komplex ist. Und auch wenn wir versuchen, alles richtig zu machen, wird es uns wahrscheinlich nicht jeden Tag gelingen. Das heißt, wir können immer nur das tun, was wir sehen, und wir können da ändern, wo wir sehen, dass was nicht gut ist. Aber wir können keine Garantien vergeben. Also müssen wir von Anfang an auch mit den Dingen, die nicht so gut laufen, sehr offen und transparent umgehen und auch das erwähnen. Das heißt, wir haben schon in den 18 Jahren haben wir viele Dinge gemacht, oder sagen wir, sind uns viele Dinge hinterher aufgefallen, die nicht so gelaufen sind, wie wir wollten. Und dann haben wir die einfach proaktiv nach außen kommuniziert. Also da musste uns niemand irgendwo testen oder erwähnen oder sonst was, sondern wir haben einfach, wenn die uns intern aufgefallen sind und wir haben gesagt, oh, das ist etwas, was wir unseren Konsumentinnen aber eigentlich anders verkauft haben, dann haben wir das einfach genauso offen kommuniziert und auch eben aufgezeigt, wie wollen wir das verändern. Das ist sicherlich, glaube ich, ein Punkt, der vertrauensbildend ist. Ja, ich glaube, ein zweiter ist die ganze Greenwashing-Diskussion, die seit ein, zwei Jahren einfach da ist, weil jedes Unternehmen irgendwo etwas tut und dann sich grün anstreicht, was auch, so ich sage mal so, dem, was wir eigentlich machen, so sicherlich nicht förderlich ist, weil Leute ja auch dann das Vertrauen nicht vielleicht in eine Marke, aber zumindest mal in das Thema Nachhaltigkeit verlieren, wenn es denn dann doch ausreicht, dass man, ich sag mal, einen von 100 Burgern irgendwie mit ein bisschen mehr Salat macht und deswegen sagt man es nachhaltig. Ja, wenn das dann schon ausreicht, dann warum dann überhaupt Nachhaltigkeit. Damit müssen wir irgendwie umgehen und auch da haben wir halt relativ früh gesagt, dass das etwas ist, was überhaupt nicht zu uns passt, weil wir einfach das, was wir tun, wir wollen dieses Vertrauen und wir wollen dieses Vertrauen nicht verlieren und natürlich das alleine, dass wir Biobaumwolle einsetzen, wird die Welt nicht retten. Es macht das Produkt besser, es macht es nachhaltiger, aber es ist nicht partout etwas, was die Welt alleine retten kann. Es ist ein Ansatz, eine Haltung, ein Weg und wenn alle den gehen und wenn alle Unternehmen den gehen, dann wird er einen substanziellen Unterschied auf der Welt machen. Aber man muss den Menschen auch nicht suggerieren, dass halt sie quasi die Weltrettung kaufen mit einem T-Shirt, denn das geht auch nicht. Das heißt also, ich glaube, transparente, ehrliche Kommunikation, das ist etwas, was wir von Anfang an gemacht haben und ich glaube, das ist auch das Wichtigste für Vertrauen. Also ich vertraue Menschen, die mir keinen Blödsinn erzählen.
Genau das, was du sagst, transparente, ehrliche Kommunikation, fällt ja vielen Unternehmen sehr schwer. Können wir das wirklich so sagen? Können wir das wirklich zugeben? Kriegen wir dann einen Shitstorm? Wie gehen wir damit um? Die Angst ist da ja sehr groß. Und was ich immer beobachte, auch ihr habt ja vieles für euch definiert, einen klaren Purpose, eine Vision, eine Mission. Ihr hattet das von Anfang an. Inwiefern ist das denn ein Vorteil für euch, verglichen zu den Unternehmen, die sich auf einmal mit diesen Dingen beschäftigen müssen, weil sie gesellschaftlich als wichtig erachtet werden und versuchen, das so draufzusetzen und schwimmen sehr stark damit, inwiefern sie das wirklich sind und wirklich bereit sind, die Wertschöpfungskette danach auszurichten. Ja, also glaubst du, es war für euch ein Vorteil, dass ihr von Anfang an das in eurer Haltung hattet, das in eure Geschäftsprozesse danach ausgerichtet habt? Oder würdest du sagen, Leute, das ist eine Ausrede, jeder kann diese Haltung annehmen und ernsthaft umsetzen, wenn man das als Prozess beispielsweise sieht?
Ich glaube, also ein Purpose hat ja irgendwie jedes Unternehmen. Ne? So bei uns ist es halt einfach nur einer, der das Thema, ich sag mal, platt, wir wollen die Welt besser verlassen, als dass wir sie vorgefunden haben, ist Bei anderen Unternehmen ist es, wir wollen der günstigste Lebensmittelhändler aller Zeiten werden oder so. Ne? Also irgendwie haben ja alle einen Purpose oder irgendwie einen Unternehmenszweck, sag ich mal. Ja. Und ja, natürlich ist das, also wenn es bei der Frage darum geht, irgendwie, hey, das Thema Nachhaltigkeit und ich sag mal für die Zukunft arbeiten. Ja, also ich finde ja, Nachhaltigkeit ist sowieso, für mich ist das halt, wenn man irgendwie sagt, was bedeutet das denn, dann ist es für mich etwas, dass man halt nicht nur die Gegenwart sieht und den Moment, sondern dass man die Zukunft sieht. Ja, also unser Teil unserer Mission ist es ja, einen Planeten zu hinterlassen, der lebenswert ist für die nächsten Generationen auch noch. Das heißt also sehr zukunftsorientiert. Wenn das die Frage ist, so, ich glaube, jedes Unternehmen kann sich dahingehend ändern. Ja, also es gibt keine Entschuldigung, nur weil man nicht von Anfang an gesagt hat, wir wollen immer für die Zukunft arbeiten und denken, sondern wir wollen einfach nur der größte Lebensmittelhersteller der Welt werden, ist für mich absolut kein Grund, das nicht anzupassen, zu ändern und ab sofort dafür zu sorgen, dass man nicht nur der Größte sein will, sondern auch derjenige, der in 10, 20, 30 Jahren noch der Größte sein kann, weil man nicht den Planeten vorher mal kaputt gemacht hat.
Du hast jetzt eben gesagt, naja, Purpose hat ja irgendwie jeder und bei uns heißt der so und so. Wie war das denn bei euch? Wie habt ihr das entwickelt, als ihr diese Elemente, diese unternehmensstrategischen Elemente, Vision, Mission und Purpose definiert habt? Habt ihr das einfach runtergeschrieben? Habt ihr da einen Prozess draus gemacht? Habt ihr die Mitarbeiter involviert? Wie geht sowas bei Armed Angels ab, so ein Prozess?
Furchtbar. Also, das sind bei uns immer ewige Diskussionen. Es dauert alles wahnsinnig lange. Es gibt jeden, der mitreden will. Und also es ist sehr anstrengend. Aber es hat eben auch sehr viel Positives, das mit vielen Leuten irgendwie zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen zu hören. Ein Unternehmen entwickelt sich weiter. Da kommen neue Leute dazu. Die haben ihre Erfahrungen von außen. Die bringen andere Perspektiven mit. Und das entwickelt auch das interne Team weiter. Und wenn man dann in so einer Diskussion ist, dann lernt man unglaublich viel voneinander. Also das ist durchaus auch gut, sowas, sich Zeit für sowas zu lassen, wenn es einem wichtig ist. Aber ja, wir haben da lange dran gebraucht und wir haben viele verschiedene Methoden angewendet. Und ich erinnere mich an eine, die mir besonders gut gefallen hat, die nicht auf jeden funktioniert, aber bei uns hat sie unglaubliche Euphorie ausgelöst. Also wir hatten jemanden bei uns, die uns dabei geholfen hat, das zu entwickeln und so rauszuarbeiten und ganz viele verschiedene Übungen gemacht hat. Eine davon war, schreibe eine Chiffre-Anzeige für deine Marke und so. Das hat uns überhaupt nichts gebracht. Aber nach 3, 4 Versuchen hat diese Person gesagt, malt einen Planeten, so wie ihr ihn euch vorstellt. Und dann hat sie gesagt, nachdem wir das wirklich, also die ersten Ideen darauf gebracht haben, wie wir uns unseren Planet vorstellen würden, hat sie auch gesagt, jetzt malt einen, wo alles drauf ist, was ihr nicht gut findet. Ja? Daraus haben wir hinterher mit zwei Künstlern echt große Gemälde gemacht auf einer Holzwand. The Planet Better ist dann das für unsere Zukunftsvision eigentlich gewesen. Das hat uns extrem weit gebracht. Ja? Also zu erkennen, worum geht's uns eigentlich? Geht's uns darum, T-Shirts mit Bio-Baumwolle zu verkaufen? Oder geht es uns eigentlich darum, Teil der Lösung zu sein, Teil derjenigen sein zu wollen, die an Planet Better arbeiten und uns natürlich auch bewusst ist, dass wir das nicht alleine schaffen, sondern dass das eine Bewegung sein muss, dass wir andere Menschen und auch andere Unternehmen inspirieren müssen, ihr Handeln zu hinterfragen und lieber auch auf die Seite der Guten zu kommen, die an Planet Better arbeitet und nicht an Planet Past, ne? Also
was du gerade beschrieben hast, sind ja eigentlich die Effekte einer guten Markenentwicklung, nämlich dass man nach Ringen, was länger oder kürzer dauert, sich auf eine gemeinsame Idee, einen Zukunftsentwurf einigt und der dann eben bestenfalls inspiriert, wie die Marke sein soll. Also weg vom Tunnelblick, weg von wir produzieren T-Shirts, hinzu, wir haben einen Auftrag und all das ist ja Markenführung und Markenbildung. Ja, das verankert ihr ja auch in eurer Kommunikation, in euren Kampagnen, mit euren Testimonials, die ihr einsetzt. Ja, beispielsweise Kampagnen wie dieses Detox Denim oder die Kooperation mit dem ersten FC Köln. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, inwiefern diese Maßnahmen wichtig für euch sind.
Super wichtig. Also gerade solche Kampagnen, würde ich mal sagen, bringen uns kommunikativ raus aus der Nachhaltigkeitsecke. Ne? Also ich kann es nur noch mal erwähnen. Ich bin total überzeugt davon, dass wir über Begehrlichkeit Menschen erreichen müssen und sie dann überzeugen müssen davon, dass es nicht nur begehrlich ist, weil es gut ist, weil es schön aussieht, sondern weil es eben auch nachhaltig ist. Und das rein aufgrund der Moral, das hier ist das bessere Produkt, weil es ist nachhaltig, das wird nicht genug Menschen überzeugen, um hinterher echte Veränderung zu betreiben. Und genau deshalb sind solche Kampagnen wichtig. Detox Denim, unsere, ich sag mal so, Marketingstrategie für unsere nachhaltige Jeans, die wir vor, ich glaube jetzt 7 Jahren das erste Mal auf den Markt gebracht haben, wo wir uns wirklich viele Gedanken darum gemacht haben, wie können wir jetzt das Thema nachhaltige Jeans so kommunizieren, dass ein Kunde oder eine Kundin auch einen Mehrwert für sich selber sieht. Und damals war es so, dass wir gesagt haben, Menschen kaufen hauptsächlich nachhaltigere oder Bioprodukte, weil es besser ist für die eigene Gesundheit. Die Haut ist das größte Organ, was wir Menschen haben. Und alles, was irgendwie in Textil drin ist, was man direkt auf der Haut trägt, was auch Chemie beinhaltet, das kann theoretisch eben auch über die Haut aufgenommen werden. Und das kann ja niemand wollen. Insofern tut man das für den Planeten oder tut man das für sich selbst? Im Ende kommt es aufs Gleiche raus. Wir packen keine giftigen Chemikalien rein, also können sie auch nicht über deine Haut aufgenommen werden. Es ist nur ein anderer kommunikativer Weg, den Menschen zu überzeugen von dem, was wir eigentlich aus Überzeugung tun. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von Marketing. Ne? Das ist die Aufgabe von Kommunikation, Menschen zu überzeugen von etwas und in unserem Fall eben von aus unserer Sicht der richtigen Sache. Gleiches gilt auch für sowas wie den 1. FC Köln. Fußball ist was, was Menschen bewegt. Das ist lokal hier. Der FC Köln hat hier in Köln eine riesen Fangemeinschaft. Die Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln und speziell auch Lukas Podolski damals als Botschafter für uns ist unerwartet, weil Fußball und Nachhaltigkeit vielleicht nicht im ersten Blick zusammengeht. Aber wenn wir nicht all diejenigen hinter uns bekommen, die nicht in erster Linie ja, als erstes an Nachhaltigkeit denken, dann sind das viel zu wenige. Wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen uns in diese Communities reinsneaken, sage ich mal. Ja? Und wenn uns das gelingt, dann ist das großartig.
Ja, Menschen von etwas zu überzeugen oder sie zu etwas bewegen, das habt ihr auch bei der Bundestagswahl gemacht. Mit der Democracy Collection habt ihr zur Wahlbeteiligung aufgerufen. Wie politisch darf denn eigentlich eine Marke sein oder vielleicht muss sie sogar politisch sein?
Das kann ich nicht beantworten. Also wie politisch sie sein darf oder muss, weiß ich nicht. Ich glaube, dass unterschätzt wird, wie viel Power Marken heutzutage haben für in der Lenkung auch von dem täglichen Handeln. Und wir haben uns ja schon diese Haltung auf die Fahne geschrieben. Also wenn wir in der Lage sind, Menschen dazu zu bringen, dass sie unser Produkt tragen, weil sie ihre innere Haltung nach außen tragen, ja, und auch die Marke tragen, weil sie das tun und man auch hinterher erkennt, dass wenn Saskia ein Armed Angels Produkt anhat, dann kann Saskia moralisch, haltungstechnisch nicht so falsch sein, ist das, glaube ich, ein irrsinniges Erfolgserlebnis. Und wenn wir dann sehen, dass irgendwie Politik oder Meinungsmache gegen diese Haltung ist, dann bin ich der Meinung, müssen wir als Marke auch was dazu sagen. Sollte man deswegen politisch sein und partout überall mitmischen? Sicherlich nicht. Ja, also das, so würde ich jetzt mal sagen, ist nicht notwendig. Aber Haltung geht in alle Bereiche.
Was können denn Gesetze überhaupt bewirken? Wir haben ja so dieses Spannungsfeld. Wir haben erstmal Haltung. Dann gibt es das ganze Thema Zertifikate. Auch als Marketinginstrument muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Und dann haben wir auch das Thema Gesetze. Wie ist hier deine Einstellung?
Also wenn man wirklich etwas bewegen will, dann glaube ich, ist das halt ein Dreiklang. Dann sind das die Unternehmen, die Marken da draußen, die sich einer bestimmten Haltung verschreiben müssen. Dann sind das auch Konsumenten und Konsumentinnen, die nach dieser Haltung handeln müssen, ihr Geld dahin stecken müssen, wo die Haltung ist. Und dann sind das aber auch eben Organisationen, Staaten, die gewisse Dinge erlauben und andere verbieten müssen. Das glaube ich schon. Ja, also ich weiß nicht, ob wir ansonsten, wenn es nicht gewisse Dinge gäbe, die einfach verboten sind oder die reglementiert werden, ob man dann als Gesamtgesellschaft schon so weit wäre, wie man heute ist. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Zertifikate, für uns ist das kein Marketinginstrument, war es nie, sondern für uns ist es etwas, was wir benutzen, um das, was wir tun, objektiv hinterfragen zu lassen. Also auch nicht alles, was wir an Produkten verkaufen, ist nur zertifiziert, sondern es gibt auch viele Themen, wo wir in einer Mitgliedschaft sind. Also zum Beispiel die Fairwear Association, das ist kein Zertifikat, sondern eine Mitgliedschaft. Diese Mitgliedschaft, die auditiert das, was man tut und bewertet hinterher im Vergleich mit anderen. Und das ist unglaublich wertvoll für uns, weil wir unser Handeln dann auch benchmarken können und auch von anderen lernen können, beziehungsweise auch von dieser Mitgliedschaft lernen können, wo wir selber noch, ich sag mal, besser werden können. Also wir benutzen Zertifikate oder eben diese Mitgliedschaften eigentlich wirklich mehr, um unser eigenes, um unsere Aussagen zu unterstützen und uns selbst dabei zu hinterfragen und auch davon zu lernen.
Jetzt hattest du vorhin berichtet, ihr habt von der Wanted Planet eine Vision skizziert. Wo wünschst du dir die Modeindustrie in 10 Jahren? Und Hand aufs Herz, wie realistisch ist dieser Wunsch?
Ich wünsche mir, dass wir weggekommen sind von Wegwerfprodukt. Das wünsche ich mir nicht nur bei der Mode, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Ich glaube, das ist eins der größten Probleme, dass wir konsumieren statt aus Überzeugung oder aus wirklichem puren so Willen zu kaufen. Das ist uns, glaube ich, allen schon mal so gegangen. Wenn man etwas unbedingt haben will, vielleicht auch dafür sparen muss und es dann kauft, hat man eine ganz andere Wertschätzung für etwas, als wenn man das nur aus dem Moment heraus und aus dem Effekt heraus tut. Und dann sind es auch meistens diese Produkte, wo man halt eine Wertschätzung für hat, die man pflegt und die man lange hat und die man auch gerne trägt, ob sie heute in sind oder out sind, weil man sie einfach selbst liebt. Und ich glaube, das ist etwas, was wieder viel mehr zurückkommen muss. Ich würde mir wünschen, dass wir da wieder hinkommen, dass es viel mehr wieder um Design geht und weniger um Trend und vor allem um kurzfristigen Trends. Ist das realistisch? Ressourcen sind endlich. Ja, das ist etwas, was einem bewusst sein muss und weshalb wir ja auch darauf achten und uns wichtig ist, dass Produkte langlebig sind. Aber Ressourcen sind eben auch endlich. Also irgendwann gibt es vielleicht nicht mehr genug, sodass man alles einfach produzieren und wegschmeißen kann. Und das eine ist natürlich, dass wir dafür arbeiten müssen, dass Menschen überzeugt sind davon, dass sie richtig konsumieren, sag ich mal, oder dass weniger oftmals mehr ist und dass man seine Produkte lieben sollte und bewusst kaufen sollte. Das andere ist, dass vielleicht auch einfach die Begrenzung des Planeten und der Ressourcen manchen Sachen auch vielleicht einfach ein Ende setzt. Ich habe Hoffnung.
Was für ein schöner Abschluss. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch mit dir. Und zum Abschluss haben wir noch eine ganz kurze Rubrik Markengeflüster, in der wir ein ganz klein bisschen was über dich persönlich erfahren wollen. Ich stelle dir 3 schnelle Fragen, die du ganz kurz in einem ganz, ganz kurzen Satz beantwortest. Wie intensiv darfst du beim Design der Kollektion mitreden?
Gar nicht.
Wir beide sind ja aus Köln. Hand aufs Herz, wie modisch ist Köln?
Ich will nicht wieder das gleiche Wort verwenden, aber...
Raus.
Köln lebt von den inneren Werten der Menschen, würde ich sagen.
Ach, das hast du sehr schön gesagt. Und Martin, hast du schon mal selbst was genäht?
Ja. Aber auch schon bevor ich Amp Angels gegründet habe, tatsächlich habe ich vor allem als Kind sehr viel so künstlerisch Sachen gemacht. Ich habe schon Sachen gewebt und gestrickt und gestickt und auch schon genäht, ja. Alles Mögliche, unter anderem einen Drachen, den ich hinterher habe fliegen lassen. Also ja, ich habe schon Sachen genäht.
Vielen, vielen lieben Dank, Martin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Mir auch. Danke dir, Saskia.
Ich habe aus dem Gespräch mit Amp Angels 3 Erkenntnisse mitgenommen, die ich gerne zusammenfassen möchte, weil ich glaube, dass diese auch für andere Unternehmen wertvoll sein könnten. Eine der Grundregeln für ein profitables, nachhaltiges Unternehmen wie Amp Angels ist es, den gefühlten Graben zwischen Nachhaltigkeit und Begehrlichkeit zu überwinden. Voraussetzung für Vertrauen in eine nachhaltige Marke ist eine grundlegende Ehrlichkeit ohne Greenwashing und ohne Shishi. Und wir haben auch noch gelernt, auch etablierte Unternehmen können viel bewegen. Es gibt eigentlich keine Ausreden, wenn sie sich konsequent dazu entscheiden, das, was sie tun, nachhaltiger zu tun.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.
Das war der Design Perspectives Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Brand Manager of the Year, Martin Höfler. CEO von Armed Angels. Ich bin Saskia Diehl von der GMK Markenberatung. Wir freuen uns, wenn ihr Design Perspectives abonniert. Bei Fragen und Anmerkungen meldet euch gerne unter podcast@gdc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.